Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen in der Vorlesung Basiswissen Sprachwissenschaft 2. Wir werden heute uns mit der Variation beschäftigen, und einer sehr spezifischen Variation, nämlich der Diakronen, und uns der Geschichte des Deutschen zuwenden, und zwar mal so von den Anfängen bis 1350. Das ist ein ganz schöner Ritt, und ich werde relativ wenig auf Beispiele eingehen können. Es wird einige geben, unter anderem auch ein sehr, sehr schönes Lied an der Brücke dann zum Mittelniederdeutschen und zum Frühneuhochdeutschen. Und der Sinn und Zweck dieser einen Einheit ist, dass Sie einen Überblick bekommen über wichtige Veränderungen laut Wandelphänomene, aber auch einzelne sprachliche Details des Althochdeutschen, des Altniederdeutschen und des Mittelhochdeutschen. Und wir gleichzeitig blicken auf die Eingebettetheit dieser drei Sprachepochen in ihre jeweiligen kulturellen Gefüge. Das ist das Thema dieser Vorlesung. So, da das eine ganze Menge Stoff ist, werde ich in medias res gehen und tatsächlich mich damit beschäftigen, wie wir das Ganze in einen Varietätenrahmen einbetten können. In gewissermaßen knüpft diese Vorlesung heute an die eine der letzten Vorlesungen aus Basiswissen Sprachwissenschaft 1 an, indem ich schon ganz kurz auf die Variation eingegangen bin und die Sprachgeschichte als ein Thema schon angerissen habe, neben anderen, um das ein wenig einzuordnen. Und das Ganze vertiefen wir heute nochmal, und zwar mit der Geschichte bis 1350. In der nächsten Woche werden wir dann zum Mittelniederdeutschen, Frühneuhochdeutschen anschließen und bis ins, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, bis ins 18. Jahrhundert vorwagen, und dann muss ich sie allein lassen. Denn tatsächlich sind die Sprachgeschichten des 19. Jahrhunderts sind sehr speziell und vor allen Dingen sehr stark geprägt durch Normierungsversuche und die Etablierung des Fachs Germanistik, also im 19. Jahrhundert als Teil der sich etablierenden Wissenschaften und Geisteswissenschaften. Und ich muss es Ihnen ehrlich sagen, auf eine Normengeschichte habe ich keine Lust. Also das heißt, es ist ein bisschen wie Diplomatiegeschichte, wo man sagt so, ach, das ist aber schön, dass wir da die Vertragsunterzeichnung in XY an diesem Datum hatten. Und das lässt sich einfach besser lesen, als dass es sich erzählen lässt. Ja, also das heißt, dazu brauchen Sie meine Hilfe nicht. Okay. Steigen wir mal ein mit dem ersten Punkt, nämlich der Frage, welche Frage Sie nach der heutigen Vorlesung beantworten können sollten. Nämlich, welche Merkmale tragen die Varietäten des Deutschen bis 1350? Ich beschränke mich hier tatsächlich auf den hohen niederdeutschen Raum. Ich werde nicht aus dem bundesrepublikanischen Raum hinausgehen, obgleich Sie wissen, dass das Bayerische nicht nur in Deutschland gesprochen wird, sondern auch in Österreich, und das Alemannische nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in der Schweiz. Dabei mit diesem Hinweis würde ich es aber heute belassen. Also im Wesentlichen kennen Sie die Konzepte Hochdeutsch und Niederdeutsch und die sprachlichen Merkmale der Varietäten, und Sie können die Schreib- und Schrifttradition des Deutschen als Aspekte einer Kulturgeschichte beschreiben. Das ist das wesentliche Ziel. Die Präsentation ist wie immer online. Nutzen Sie die gerne nach in jedem Kontext, den Sie brauchen. Als Literatur würde ich Ihnen empfehlen, tatsächlich die Einführung in die Varietätenlinguistik von Eckhard Felder, da er nicht nur die Diakrone-Variation bespricht, sondern auch alle anderen Formen von Subsprachen, die sich etablieren, also Gruppensprachen, die sich etablieren, sodass ich das, was ich heute sagen kann, in den größeren Kontext einordne. Daneben der Maris Nübling von 2017, die historische Sprachwissenschaft des Deutschen, mit einem etwas anderen Fokus, nämlich auf Sprachwandel. Und die sehr gut erzählte Geschichte der deutschen Sprache von Peter von Polenz in einem kleinen Arbeitsband, in einem Studienbuch. Das als Einstieg. Daneben gibt es natürlich noch eine Menge andere Literatur, zum Beispiel die dreibändige deutsche Sprachgeschichte von Peter von Polenz. Die zählt eigentlich immer noch so zum Standard, wenn man sich mit Sprachgeschichte beschäftigt. Sollten Sie sich also auf ein Examen oder auf eine Prüfung vorbereiten, das ist sie. Daneben die Handbücher für Sprach- und Kommunikationsgeschichte, HSK-Bände, auch die bieten tatsächlich zwei Bände zur Sprachgeschichte, und auch die sollten Sie benutzen. Daneben von Astrid Stetje, das hatte ich schon erwähnt, die Einführung in die Sprachgeschichte und Sprachkunde mit der Berücksichtigung, expliziten Berücksichtigung des Niederdeutschen. Und dann Werner König, DTV-Atlas, deutsche Sprache, kaufen Sie sich das. Es ist egal, also ne, wenn Sie irgendwo an eine Möglichkeit kommen, diesen DTV-Atlas zu kaufen, digital oder im Print, es ist vollkommen egal. Die meisten Karten und Übersichten, die ich in der Vorlesung präsentiere, stammen aus Werner Königs DTV-Atlas. Karten sind sehr häufig sehr gut geeignet, um sich einen ganz anderen Überblick zu verschaffen über bestimmte Phänomene. Und legen Sie das bitte neben Einführungsliteratur immer mit dazu, um sich einfach besser und anders zu orientieren, dass Sie noch eine andere Visualisierungsquelle haben. Und schlussendlich Jörg Rieckes Geschichte der deutschen Sprache, eine Einführung als ein klassisches Beispiel für eine hochdeutsche Sprachgeschichte. Also er lässt das Niederdeutsche mit der zweiten Lautverschiebung auslaufen. Ja, also es ist nicht sein Gegenstand und er folgt zu der klassischen Typologisierung. Auch das ist ein Blick wert, einfach wenn man sich überlegt, wie kann man denn eine Sprachgeschichte erzählen, können Sie gern Stetje und Rieke nebeneinander halten. Es gibt noch eine Unmenge andere Sprachgeschichten von Hans-Ulrich Schmidt mit tollen Beispielen aus dem Substandard und von Steffen Hartmann zum Beispiel mit einer stärkeren Konzentration auf maschinelle Analysen und oder Peter Ernst hat auch sehr tolle Einführungen geschrieben in die Sprachgeschichte. Also orientieren Sie sich da einfach, es gibt wirklich genügend, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie gern, ich gebe gern Tipps, wenn Sie sich für was Spezielles interessieren. Kommen wir zur Wiederholung dessen, was eine Variation sei. Das ist ein bisschen viel Text, entnommen aus Eckhard Felders Einführung in die Varietätenlinguistik. Aber er umreißt eigentlich ziemlich präzise in diesem Absatz, worum es in der Varietätenlinguistik geht, nämlich um die Beschreibung von strukturell abgrenzbaren Subsprachen, also Teilsprachen innerhalb einer Gesamtsprache, die nach je verschiedenen Gesichtspunkten sich ausdifferenziert, also eine Varietät lässt sich immer bestimmen aus der Kombination verschiedener Varianten, die sich spezifischen Variablen zuordnen lassen. Und wenn eine Gruppe von Sprecherinnen existiert, die diese Varianten nützt. Das ist im Wesentlichen die Definition für die Varietätenlinguistik. Der Begriff der Varietät ist changiert ein wenig und ist terminologisch nicht sauber abgegrenzt zu Begriffen wie Stil und Register. Ja, also das heißt, ich glaube auch nicht, dass es da jemals eine Lösung für geben wird. Aber Sie dürfen bei Varietäten davon ausgehen, dass die Gruppe der Sprecherinnenzahl relativ groß ist. Ja, also wenn Sie in Ihrem familiären Sprachgebrauch ein spezifisches Lexem benutzen, bilden Sie keine Gruppe von Sprecherinnen, die eine Varietät spricht. Ja? Okay, das vielleicht zur Wiederholung des Begriffs der Varietät. Es ist also eine Sprachgebrauchsform, die Sprecherinnen einer Gruppe benutzen. Auch diese Übersicht hatte ich bereits in der Vorlesung im letzten Semester, nämlich die Überblicke über Variationsbereiche, also dass man hinsichtlich der Aussprache variieren kann, dass es phonetisch-phonologische, also systematische Aspekte geben kann, die relevant sind, morphologisch, Syntax, Lexik und so weiter. Also es kann alle Sprachebenen einbeziehen. Und wir haben im Wesentlichen, und auch diese Differenzierung unterscheidet sich von Publikation zu Publikation. Sie haben mal einen fünfteiligen Varietätenraum, mal einen vierteiligen Varietätenraum. Auch hier gibt es keine einheitliche Position in der Forschung. Aber die gängigste ist diese, nämlich dass wir diachron, diatopisch, diastratisch und diasituativ differenzieren. Hier in der Vorlesung jetzt heute werden diachronische und diatopische Aspekte eine Rolle spielen. Also das heißt, ein bestimmter Sprachraum oder Schreibraum, der sich daraus ableiten lässt, der sich dann natürlich auch historisch verorten lässt. Mit dem Althochdeutschen, Altniederdeutschen und Mittelhochdeutschen bewegen wir uns im Wesentlichen heute erstmal in dem oberdeutschen Raum, also im Bayerisch-Alemannisch-Fränkischen, blicken ein wenig in die Richtung Ostmitteldeutsch und nördlich von Fulda schließt sich der niederdeutsche Sprachraum an. Das ist im Wesentlichen das. In der nächsten Woche wird es dann nach Richtung Lübeck gehen, zum Beispiel mit dem Mittelniederdeutschen. Und das nur einmal als Aufhänger. Für Sie interessant ist aber, dass Sie die Varietätenlinguistik natürlich auch prüfungsrelevant weiterentwickeln können in Richtung anderer Gruppensprachen, also wie zum Beispiel Jugendsprachen oder Fachsprachen. Also hier haben Sie freie Hand, je nachdem, für welche Themen Sie sich interessieren. Gut, nach diesem Vorspiel, dieser Einordnung nochmal und dem Anschluss an die Variationslinguistik, würde ich ganz gern mit Ihnen wenig auch auf Ihre eigene Fachgeschichte schauen. Also Sie studieren Germanistik und die Germanistik ist eine relativ junge Disziplin, wenn man sie neben die Medizin, die Theologie und die Rechtswissenschaft hält. Und sie entwickelt sich im 19. Jahrhundert in einer Phase, in der es allgemeines Interesse gibt daran, die eigene Sprache und das Alter der eigenen Sprache, den Wert der eigenen Sprache herauszuarbeiten. Also wir haben seit dem 17., 16. Jahrhundert nationalsprachliche Bestrebungen, zunächst in der Romania, also Frankreich und Italien, und in Deutschland setzt das ebenfalls im 17. Jahrhundert ein, das werde ich Ihnen nächste Woche zeigen. Und mit diesem Interesse für die Erforschung von Sprachen ist man in Deutschland nicht allein. Es etabliert sich im 19. Jahrhundert die sogenannte historisch vergleichende Sprachwissenschaft, indem man nämlich feststellt, dass das Sanskrit, also eine altindische Gelehrtensprache, große Ähnlichkeiten zum Griechischen aufweist und zum Latein. Und das Ganze konnte man sich nicht unmittelbar erklären, aber man fängt an, diese Sprachen miteinander zu vergleichen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die sich in den aktuellen Varietäten nicht mehr oder nur noch zum Teil zeigen. Man stellt jedenfalls fest, dass es sowas wie eine indoeuropäische, Sie haben vielleicht auch noch indogermanisch gelernt, also indoeuropäische Sprachfamilie gibt, in deren Sprachen alle flektieren. Das ist ein besonderes Merkmal dieser Sprachfamilie. Es gibt andere Sprachfamilien, in denen das nicht der Fall ist. Es wird ein regelhafter Ablaut gebildet, der sich auf Phonetik und Phonologie und die Morphosyntax niederschlägt. Und sie weisen Gemeinsamkeiten in Bezug auf bestimmte Begrifflichkeiten auf. Also das heißt die Lexik. Im Wesentlichen können Sie sich da ganz einfache Dinge vorstellen, die so Haus, Hof und Familie umfassen. Ja, also oder Verwandtschaftsbezeichnungen. Der Bruder, die Mutter, der Vater, die Schwester. Des Weiteren stellt man fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kentum- und Satem-Sprachen. Das leitet man ab auf der Basis des Zahlwortes 100. Wo es noch eine Differenzierung dieser Sprachfamilie im Größeren gibt. Und man versucht mit unterschiedlichsten Entstehungstheorien zu erklären, wie es denn überhaupt zu dieser Etablierung kam, zu den Beziehungen, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den indoeuropäischen Sprachen. Am bekanntesten dürfte die Stammbaumtheorie von August Schleicher sein. Das heißt, immer wenn man versucht, irgendwie in die Vergangenheit zu schauen, gibt es so ein Stemma-Prinzip. Das kennen Sie aus der Ahnenforschung oder wenn Sie so Familienstammbäume zeichnen. Und dem Ganzen liegt so ein organisches Verständnis von Sprache zugrunde. Ja, also das heißt, die eine stammt halt von der anderen ab und dann verzweigt sich der Baum, es gibt Wurzeln. Und dieses Bild des Sprachbaums, das werden Sie nächste Woche auch noch sehen. Ich will Sie nur jetzt heute schon mal so anteasern, das wird ganz großartig. Aus ganz verschiedenen Gründen. So, daneben noch eine Menge andere, die Wellentheorie, die Substrattheorie, die Entfaltungstheorie, alle gehen mehr oder weniger davon aus, dass es möglicherweise Beeinflussungen gab, dass die Substrattheorie ist ein bisschen heikel, da geht es darum, dass man eine andere Sprachgemeinschaft militärisch unterwirft, deren Sprache dann im Substrat in der Gewinnersprache übrig bleibt, und so weiter und so fort. Also Sie sehen schon, diese Theorien sind auch Kinder ihrer Zeit. Ja, also das darf man durchaus auch mal so sagen. Nur, dass Sie es gehört haben, ich werde nicht darauf wieder zu sprechen kommen, aber ich will Ihnen jedenfalls das zeigen. Ja, also das heißt, wenn wir, unser Bild von Sprache ist eben ein solches in den meisten Fällen. Das Bild und diese Metapher für die sprachliche Entwicklung hat auch damit dann zu tun, dass wir Sprache als Organismus konzeptualisieren. Das ist nicht die beste Konzeptualisierung für Sprache. Ja, es gibt andere. Wir werden uns dafür heute in der Vorlesung auch noch andere Beispiele anschauen. Jedenfalls sehen Sie sehr, sehr schön indoeuropäisch, dann europäisch das Germanische, ja, dann die Romania mit dem Lateinischen, mit dem Griechischen, so dass Sie diese Verwandtschaftsbeziehungen, auch das ist eine Metapher, ebenfalls in so einem Baum abgebildet sehen. Ich werde mich heute um das Deutsche kümmern, weniger um das Englische, aber Sie sehen ganz unten so etwas wie das Nordgermanische und dann sehen Sie so wie das Low German, also wenn Sie dem Ast folgen zum Hochdeutschen, sehen Sie, wie so ein Ast weggeht, so Low German. Ja, das sieht so ein bisschen klein aus und hat aber damit zu tun, dass man einordnet, welche Rolle die Sprache heute spielt. Ja, also es hat nichts mit dem historischen Genese zu tun. Und es gibt noch eine Menge andere interessante Varietäten hier, die wir aber in der Vorlesung nicht streifen können. Besonders schön finde ich das Finno-Ungarische, das sehen Sie hier unten, ja, von dem niemand weiß, wo es herkommt. Also das heißt, dass wirklich auch isoliert in der Entstehungsgeschichte ist, von dem man nicht sich erklären kann, mit welchen anderen Sprachen es verwandt sein könnte. Okay. Das, was Sie wissen, ja, also das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, das ist die erste germanische Lautverschiebung. Das heißt, wie das Germanische aus dem Indogermanischen heraustritt. Und das, was ich Ihnen vorhin angedeutet habe, der Unterschied zwischen Satem und Kentumsprachen, sehen Sie am Zahlwort 100. Also zum Beispiel im Altindischen und im Lateinischen sehen Sie genau das abgebildet. Ja, also dass es da einen Unterschied gibt. Und Sie sehen, nach der ersten Lautverschiebung in der Entwicklung des Gotischen ist es so, dass sich auch natürlich in der konsonantischen Umgebung und in der konsonantischen Umgebung zwischen dem Lateinischen und Griechischen und im Gotischen schon sehr zahlreiche Unterschiede gibt, die vor allem die Plosive betreffen und in der Folge dazu führen werden, dass wir im Hochdeutschen sowas wie Frikative, also Reib- und Zischlaute haben. Das ist das, was für das Deutsche berühmt-berüchtigt ist. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich will Sie nur zur Wiederholung zeigen, also erste germanische Lautverschiebung. Damit werden wir uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen. Viel entscheidender ist, dass ich in der Entwicklung, in dem indoeuropäischen, freie Wortakzent wird im Germanischen auf die erste Silbe festgelegt. Mit dieser Festlegung der Anfangsbetonung, sowohl bei Einfachbildungen als auch bei Präfixbildungen, bei jüngeren Präfixbildungen sehen Sie, gibt's tatsächlich Unterschiede bei Bemuttern und Beurlauben zum Beispiel. Ja, das sieht man ganz deutlich, da ist offensichtlich diese Präfigierung später erfolgt. Bleibt es auf dem ursprünglichen Kern der Bildung stehen, das heißt, da haben wir keine Anfangsbetonung, aber die Anfangsbetonung führt jedenfalls dazu, dass der Prozess der Endsilbenabschwächung in Gang gesetzt wird. Wenn Sie nicht betonte Silben haben, und wir haben zum Beispiel im Lateinischen oder im Russischen, in den slawischen Sprachen, wird das Genus markiert durch einen Vollvokal, also A oder O haben wir in einigen Sprachen, dann gibt es im Lateinischen ganz unterschiedliche Flexionsformen, so dass Sie die unterschiedlichen Flexionsklassen zuweisen können. Am berüchtigsten ist die U-Deklination, also Casus, Casus. Und das Ganze wird vom Germanischen her zum Neuhochdeutschen abgebaut. Sie haben also eine Entwicklung hin von einer synthetischen Sprache, wie das Lateinische, zum analytischen Sprachbau. Und diese Tendenz zieht sich vom Germanischen bis heute durch. Das ist die wichtigste Entwicklung, die wir haben, aus der sich sehr viele andere Entwicklungen ableiten lassen. Und die morphologischen Veränderungen sind dramatisch. Hier mal das, was passiert vom Indoeuropäischen zum Germanischen. Zunächst einmal wird der Dual abgebaut. Ich habe das gestern im Seminar Morphosyntax gesagt, das finde ich am allerschlimmsten. Also das heißt, den hätte ich gern noch. Also die Einzahl, die Zweizahl und die Vielzahl. Ja, das ist irgendwie Schönes. Ja? Also das heißt, ein Mensch, zwei Menschen, viele Menschen. Das haben wir nicht mehr. Das nächste, das achtstufige Kasussystem wird auf 4 Kasus zusammenfallen. Sie sehen die Unterschiede, wenn Sie selbst Latein besucht haben, ich muss Sie nochmal kurz anmelden, wenn Sie selbst Latein besucht haben, werden Sie irgendwie merken, so der Lokativ und der Dativ und so weiter und so fort sind im Deutschen alle irgendwie dasselbe. Und im Deutschen, im Lateinischen haben Sie dafür unterschiedlich ausdifferenzierte Fälle inklusive ihrer Funktion. Gibt es im Deutschen nicht. Daneben werden die Verbalformen reduziert. Wir verlieren das Medium, das Futur wird abgebaut, der Aorist und der Imperfekt. Und die germanisch synthetisch gebildeten Tempusformen werden auf Präsens und Präteritum reduziert. Das ist das, was sie heute noch haben. Ja, das sind die einzigen synthetisch gebildeten Tempusformen, Präsens und Präteritum. Alle anderen Tempusformen bilden sie analytisch. Ja, auch alle Modalkonstruktionen, alles, was in diesem Zusammenhang existiert, bilden sie analytisch. Und das ist die Quelle dafür, warum es da ein heilloses Durcheinander gibt. Ja, also im Lateinischen können sie wunderbar alle Tempusformen durchgehen. Und die gibt es zu Alto in althochdeutscher Zeit im Deutschen nicht. Das heißt, sie werden faktisch analytisch für das Deutsche neu gebildet. Und man sieht also daran, dass wir diese Differenzierung mit sein, haben, werden, sollen, müssen, dürfen, können, was sie alles noch so wollen, tun, täten, würden, ja, ist eine Entwicklung, die dadurch angestoßen wird. Okay. Und es, diese Beschreibungen sind das eine, ja, die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Daneben gibt es ein hohes Interesse daran, das Alter der deutschen Sprache und den Wert der deutschen Sprache auszuweisen. Zwei dieser Forscher kennen Sie vielleicht von den Kinder- und Hausmärchen, die weder den mündlichen Sprachgebrauch noch Sammlungen der Erzählungen aus 1000 Jahren zusammenfassen. Im Wesentlichen lassen sich das Ganze per Brief zuschicken. Und es gibt einzelne Interviews, die geführt werden, wo jemand eine Geschichte erzählt. Aber tatsächlich ist das eine Sammlung, die geschaffen worden ist, um den Wert der deutschen Volkssprache zu dokumentieren. Ähnlich wie Clemens Brentanos Wunderhorn, also das heißt die Volksliedersammlung. Und diese Sammlungen, die Grimm schreiben nebenbei noch eine Grammatik. Ja, also das heißt, das ist so, man beschäftigt sich so in einer wissenschaftlichen Perspektive mit Sprache, aber eben auch, um den besonderen Wert des Deutschen auszustellen. So, also sie studieren in Kassel und beginnen mit der Sammlung von Märchen, die in zwei Folgen erscheinen, die Kinder- und Hausmärchen, und sind dann in den nächsten Jahren in Göttingen und danach in Berlin, und sie gehören zu den einflussreichsten Germanisten im 19. Jahrhundert, sind eng befreundet mit Karl Lachmann. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, aus verschiedenen Editionen mittelhochdeutscher Texte. Und sagen wir mal so, und der dann an die Preußische Akademie der Wissenschaft wechselt und von dort aus, also von seinem Lehrstuhl, sein Nachfolger ist Moritz Haupt, ja, in Berlin. Wissen Sie, was Moritz Haupt herausgegeben hat? Nee, ich zeige es Ihnen, den Erek, unter anderem. Ja, also er wird 1839 veröffentlicht. Sie sehen, das ist so eine Gruppe, ne? Also die einen sammeln Märchen, die anderen Lieder, die anderen geben mittelhochdeutsche Texte heraus. Und er orientiert sich dabei an Lachmann, also er folgt den Lachmannschen Editionsprinzipien. Und die Auflage, die ich Ihnen hier zeige, das ist die fünfte Auflage von 1972 in der Alldeutschen Textbibliothek 39. Und die Hauptüberlieferung kommt aber nicht aus dem Hochmittelalter, sondern wird neben kleineren Fragmenten hauptsächlich im Ambraser Heldenbuch Anfang des 16. Jahrhunderts von Hans Ried genutzt. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass der Text im Ambraser Heldenbuch nicht im Mittelhochdeutsch ist. Das heißt, das, was Sie im Erek lesen, ist ein rekonstruierter Text, den es in dieser Form nicht gibt. Also mit anderen Worten, man könnte das sagen, also die machen das mit einigem wissenschaftlichem Ernst, ja, und sie machen das sehr gut, und nachgefundene Fragmente bestätigen auch die Rekonstruktion. Also das waren wirklich Profis. Der Punkt ist aber, die erfinden hier ihr eigenes Mittelalter. Ja, also sie sammeln die Märchen, sie sammeln die Lieder, und irgendwie bauen sie sich einen Erik. Ja, das ist das, was passiert. Also das heißt, sie projizieren faktisch nach hinten, ja, den Wert ihrer eigenen Sprachgeschichte. Und es gibt noch andere Phänomene. Also Sie sehen es hier. Es scheint, dass er keine schlechte Vorlage hatte und keine willkürlichen Änderungen vorgenommen hat. In der Art ist aber der Text in die bayerischen Sprachformen des 16. Jahrhunderts umgesetzt. dem dort und damals Gebräuchlichen angepasst. Und es ist nicht gereimt, es ist Prosa. Also das heißt, vollkommen anders. Ja? Okay. Aber es bleibt nicht nur bei Texten. Das, was Sie hier sehen, ist der ausgemalte Haupttraum im Palast in Eisenach auf der Wartburg. Hat so im Hochmittelalter nie existiert, wurde im Zuge des Historismus so ein bisschen angepasst. Und Sie sehen natürlich an den Wänden Minnesang, ja, weil hier der Sängerstreit stattgefunden haben soll auf der Wartburg. Das heißt, man erfindet nicht nur Texte oder sammelt vermeintliche Sagen, ja, und Liedertraditionen, sondern man schafft auch noch die Erinnerungsorte passend dazu. Das ist das, was in dieser Zeit passiert. Und das gehört zu den Geburtsstunden Ihres Fachs. Das also nur zur Einleitung. Okay. Das, was man aber jedenfalls irgendwann weiß oder zu wissen glaubt, ist, dass sich aus dem Germanischen in der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung das Hochdeutsche entwickelt. Und das Niederdeutsche macht diese Entwicklung nicht mit. Also es gibt diese Verschiebung im Niederdeutschen nicht. Und danach sehen Sie ebenfalls im 19. Jahrhundert etabliert die sogenannten Sprachstufen des Deutschen, die sehr schön systematisch im 300-Jahres-Schnitt Ihnen die Geschichte des Deutschen präsentieren. Das ist ein reines Konstrukt und so in der Form nicht zu halten. Aber dennoch Lehrbuchwissen, so für die grobe Orientierung ist es schon ganz hilfreich, aber nein. Schauen wir mal auf das Gotische ganz kurz, noch eine Vorstufe. Wozu brauche ich das Gotische? Das Gotische ist eigentlich für mich gar nicht jetzt von Relevanz. Ich will Ihnen trotzdem das Vaterunser gerne zeigen. Das ist einer der zentralen Texte, an denen Sie die komplette Sprachgeschichte erklären können. Also Ata unser in Himinam. Und Sie, wenn Sie das Vaterunser kennen, kommen Sie relativ gut an diesen Text ran. Ist ein Standardbeispiel in der Einführungsliteratur zur Sprachgeschichte. Interessiert mich jetzt textlich überhaupt nicht so sehr. Ja, also das heißt, es ist einer der zentralen Texte aus der Bergpredigt. Sei es drum, mich interessiert der Kodex selbst. Der Kodex ist ein Prachtkodex, Kalbsleder, purpur gefärbt, mit Silbertinte beschrieben, daher auch der Name. Und ist unglaublich wertvoll. Also er liegt heute in Uppsala. Und es ist ein biblischer Text. Das ist die sogenannte Wulfilar-Bibel. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht man sich so einen Aufwand, ja, mit so einem Prachtkodex eine Bibel zu reproduzieren auf Gotisch, um den Wert des Gotischen auszustellen? Das ist die Antwort. Das heißt, es ist auch ein Politikum, was wir hier vor uns sehen. Und es ist eben ein christlicher Text, also ein Text in christlicher Tradition. Und das wird eigentlich das Maßgebliche sein, was auch im Althochdeutschen gilt. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Deswegen kam es mir darauf an. Also wenn wir über das Germanische sprechen, sehen Sie, dass wir die Thüringen und die Sachsen haben. Im Wesentlichen die Sachsen in heutigen Niedersachsen, die Alemannen und die Bayern. Daneben die Franken, ja, und die Thüringer existieren heute in der Form als Stamm, also existieren nicht bis in die mittelhochdeutsche Zeit, also sie werden aufgerieben durch Sachsen und Franken. Und aber darauf geht wenigstens die Unterteilung der germanischen Stämme zurück. Und die Süd- und Westgermanen auf der einen Seite und die Nordseegermanen auf der anderen Seite, das sind die, die für die weitere Entwicklung des Deutschen relevant werden. Die Grafik aus König, DTV-Atlas. Kommen wir mal zum Althochdeutschen. Das Althochdeutsche von 750 bis 1050 und das Altniederdeutsche von 800 bis 1100. Für beides gilt ohne Christianisierung keine Schrift. Ja, also das heißt dasselbe wie bei der Wulfilar-Bibel. Die Buchreligion triggert die Schriftproduktion. Das ist das Geheimnis. Das Deutsche im Übrigen unten am Rand, Kumukipet, der Rest ist lateinisch. Das heißt, der Schreibstoff ist für die Volkssprache viel zu teuer. Und so haben wir eine sehr überschaubare Überlieferung im Althochdeutschen und Altniederdeutschen und sehr, sehr häufig eben auf dem, am oder auf dem Rand, ja, anderer Handschriften. Was ist der Punkt? Zunächst einmal, eines der zentralen Daten unserer Kulturgeschichte ist die Krönung von Karl dem Großen zum Kaiser am Weihnachtsabend, wie erzählt wird, um 800. Sie sehen hier die Karlsbüste und seinen Thron, Königsthron im Aachener Dom, den Sie sich heute noch anschauen können, und die Karlsbüste im Aachener Domschatz. Er zählt zu den großen Herrschern im Hochmittelalter, um 800, spätantike Übergang zum Mittelalter. Und die Krönung zum Kaiser in Rom ist der Höhepunkt faktisch seiner Herrschaft. Er schiebt sehr viele Reformen an. Auf ihn geht die sogenannte karolingische Minuskel zurück und so weiter, also die Form des Schreibens in bestimmten Kontexten. Und im Wesentlichen ist das sein Reich. Also Karl expandiert dehnt das Frankenreich bis weit in den deutschen Sprachraum aus und unterjocht Alemannen und Bayern. Also Sie sehen das schon, also die Eroberung selbst bis 768 das ist das Frankenreich beim Tod König Pippins. Die orangen Einfärbungen sind seine Eroberung. Und die gelben Bereiche sind die, die mehr oder weniger in seinem Einflussbereich liegen. Sie sehen schon, auf eins möchte ich Sie hinweisen, 814 sehen Sie hier. Und das sieht so aus, als ob Sachsen mehr oder weniger zum Frankenreich gehört. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass sich Karl an den Sachsen die Zähne ausbeißt. Also es sind seine letzten Gegner, die sehr viel später in den fränkischen Einfluss kommen als alle anderen germanischen Stämme. Und das bedeutet, dass sie sehr lange ihre Eigenständigkeit behalten. Und das hat auch Einfluss auf die Entwicklung von Schriftlichkeit. Denn Karl bringt das Christentum mit und christianisiert die germanischen Stämme, vor allen Dingen die Alemannen und die Bayern. Dann passiert Folgendes. Sie sehen, nach dem Vertrag von Verdun, also nach Karl, wird das Reich, das Frankreich aufgeteilt. Sie sehen das Königreich Ludwigs des Deutschen, das Königreich Karls des Kahlen, zwischendurch das Königreich Lothars des Ersten. Dreimal können Sie raten, welches Königreich es nicht geschafft hat, nämlich das von Luther. Das ist möglicherweise schon mal eine Quelle gewesen, die sogenannten Straßburger Eide, in denen sich die Gefolgschaft Ludwigs und Karls wechselseitig die Treue schwören und mehr oder weniger einen Nicht-Angriffs- und Unterstützungspakt unterzeichnen. Und die Straßburger Eide liegen in Althochdeutsch und Altfranzösisch vor. Also es ist eine sehr schöne Quelle. Das ist aber jedenfalls die Ausgangslage dann Mitte des 9. Jahrhunderts. Wenn man sagt, okay, die Texte liegen in altdeutscher Schrift vor, wo wird denn geschrieben? Das ist die zentrale Frage. Karl hat natürlich seine Kanzleien, die ihm als Kaiser zustehen und auch als König. Daneben wird in Klöstern geschrieben. Das, was Sie hier sehen, ist der Plan des Klosters St. Gallen. Und ich habe Ihnen zwei zentrale Bereiche herausgehoben, nämlich das Skriptorium und die Klausur. Auf das Skriptorium werden wir noch eingehen und auf die Klausur, weil ich ganz am Schluss ein Lied aus Pentiment einspielen werde, in dem das Kloster Kirsau, also eine fiktive Geschichte, eine ganz zentrale Rolle spielt, auch mit einem Brand der Bibliothek. Und diese Geschichte kommt Ihnen vielleicht nicht so ganz unbekannt vor. Die gab es schon einmal in dem Namen der Rose von Umberto Eco. Lesen Sie es gern, schauen Sie den Film, wie Sie es machen, ist egal. Aber da sehen Sie die kulturgeschichtliche Relevanz dieser Schreiborte, in denen auch Wissen gespeichert wird, also in denen Bibliotheken entstehen. Und wir durch einen Brand sehr, sehr häufig komplette Archive verlieren. Genau, das ist auch das Thema von Pentiment. Und ich kann Ihnen diese beiden Dinge nur empfehlen. Pentiment, wie gesagt, in der nächsten Vorlesung im Wintersemester wird es eine herausragende Rolle spielen. Das ist mehr oder weniger die Draufsicht auf diesen Plan, also das Modell dieses Plans, dieses Klosterplans. Und in der Klausur lebt man im Zeichen des Kreuzes, im Kreuzgang, indem man die Psalmen betet rund um die Uhr. Und die Kirche ist freilich nach Osten ausgerichtet. Das heißt, wir haben hier eine, also auf den Sonnenaufgang hin, auf die, das Sinnbild Jesu Christi, ja, also die aufgehende Sonne. Das, was wir hier sehen, ist ein architektonisches Ensemble, das rund um eine Form des christlichen Lebensvollzugs gebaut ist. Und in diesem christlichen Lebensvollzug spielt auch das Schreiben und das Lesen eine zentrale Rolle. Das heißt, monastische Kulturen sind die Hauptträger der Schriftkultur in Altnieder- und Althochdeutscher Zeit. Und das wird sofort offensichtlich, wenn Sie sich die Schreiborte anschauen, an denen geschrieben wird. Also Sie sehen, das alemannische Reichenau haben wir da und St. Gallen, ja, beide unmittelbar nebeneinander. Weitere wichtige Schreiborte sind Regensburg, Freising, also Bischofssitze. Und für den ostfränkischen Raum besonders wichtig ist Fulda. Das merken Sie sich bitte. Fulda hat man so das Gefühl, von hier aus, es liegt schon ziemlich weit südlich. Tatsächlich liegt es direkt an der Grenze des sächsischen Herrschaftsraums in althochdeutscher Zeit. So, ich zeige Ihnen mal, was so in diesen Orten entstanden ist. Und wenn Sie nur einen Blick drauf werfen, werden Sie sofort sehen, es sind alles Evangeliennachdichtungen. Wir haben so Geschichten wie das ein Paternoster, also das heißt die Möglichkeit, dann Psalmen zu beten. Dann haben wir Credo-Übersetzungen, Übersetzungen einzelner antiker Werke, vor allen Dingen durch Nutger. Dann haben wir in der Reichenau dasselbe, die Benediktinerregel entsteht da. In Fulda hat man die althochdeutsche Übersetzung der Evangelien am Harmonie des Tatians, das Ezzo-Lied, genau. Und in Freising entsteht der Aprograns, und zwar in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und den würde ich Ihnen sehr, sehr gerne zeigen, denn das ist der erste deutsche Text. Der Aprograns, worum handelt es sich dabei? Hier beginnen die Glosen aus dem Alten Testament, ist ein Wörterbuch. Also das heißt, Sie haben einen lateinischen Text und dann eine deutsche Übersetzung dazu. Und für das Althochdeutsche sind unsere Textquellen so gering, dass auch Glosen, das heißt Interlinearglosen, die zwischen den Zeilen stehen, oder Randglosen, die am Rand stehen, als einzelne Texte aufgefasst werden. Mehr oder weniger sind das Übersetzungshilfen für das Lateinische. Also wenn Sie irgendwie mal einen Text übersetzt haben und dann haben Sie in der Schule gelernt, ich kann nicht über der Zeile das dazwischen schreiben, das ist althochdeutsche Schrift. Da hat sie ihren Platz. Zwischen der Zeile oder am Rand oder halt gar nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dennoch hier eine sehr aufwendig produzierte Handschrift. Ja, also der Aprograns, Sie sehen sie schon, ist ein eigenes tatsächlich Konvolut an lexikalischen Einträgen. Und heißt einfach nach dem ersten Ausdruck Aprograns sehr modi, was man übersetzen könnte mit demütig oder bescheiden. Gut, zum Altniederdeutschen. Im Altniederdeutschen ist die Lage nicht viel anders, aber die Sachsen sind sehr widerspenstig. Die Sachsenkriege Karls, wenn Sie das nicht kennen, zählen zu den blutigsten Ereignissen im 9. Jahrhundert. Gehen über viele Jahrzehnte und und Karl lässt echt nichts, nicht einen Stein auf dem nächsten. Und zwingt sie unter das Christentum. Die Karte haben Sie schon gesehen. Und ich würde Ihnen sehr, sehr gerne diesen Ausschnittbereich gerade mal wieder aufblenden. Wenn Sie gut lesen können, also nicht so halb so blind sind wie ich oder die Präsentation vor sich haben, sehen Sie das, wo Fulda liegt. Ja, also das heißt in diesem Raum. Und wenn Sie das noch ein bisschen aufziehen, sehen Sie hier die südliche Grenze des sächsischen Raums und dann werden drei Klöster gegründet: Hameln, Corvey und Werden. Was glauben Sie denn, was in diesen Klöstern geschrieben wird? Niederdeutsche Texte, die zur Missionierung dienen. Das heißt, man verlagert faktisch nur die Schrifttradition, also die Tradition monastischen Schreibens nach Norden. Und was glauben Sie denn, was geschrieben wird? Hochdeutsche Texte, die als Niederdeutsche angepasst werden. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, Moment, das ist der Heliant, der 830, 840 entsteht in Corvey. Das hatte ich Ihnen gerade genannt. Und dieser Heliant ist nicht so ganz klar, ob es sich eigentlich um den niederdeutschen Text handelt oder um den hochdeutschen Text, in dem man so ein paar niederdeutsche Reliktwörter eingestreut hat. Lässt sich auch leider nicht mehr klären. Sie sehen aber hier schon Willi Sanders, der spricht noch vom Altsächsischen. Kein Zweifel, die altsächsische Schreibtätigkeit ist ohne das Vorbild des Althochdeutschen, besonders Fränkischen, nicht denkbar. Soll heißen, herzlich willkommen in Fulda. Ja, das ist so der, so können Sie sich das kulturgeschichtlich wunderbar zurechtlegen und zusammenstellen. Und wenn Sie diese Zusammenhänge nicht kennen, verstehen Sie auch das Problem der Schreibkultur zu dieser Zeit nicht. Also das heißt, das ist eigentlich mir wichtiges Anliegen, dass man das versteht. Okay, Sie sehen hier Corvey, Fulda, ne? Ist direkt nebeneinander, kann man sich schon vorstellen, wie das ungefähr funktioniert. So wie St. Gallen und Reichenau. Okay, was passiert jetzt aber eigentlich? Wie gesagt, das Altniederdeutsche bleibt sehr, sehr lang, ja, nicht dem Einfluss des oberdeutschen Raums ausgesetzt, sondern hat mehr oder weniger eine eigenständige Entwicklung und nimmt die zweite Lautverschiebung nicht mit. Das heißt, die Verschiebung der Plosive PTK erfolgt im Niederdeutschen nicht und im Althochdeutschen schon. Und Sie sehen unten die Beispiele Pund, Pfund, Zwanzig, Zweinzug, Korn, Korn, Slappern, Slaffern und so weiter und so fort. Das gehe ich jetzt im Einzelnen nicht durch. Das sind die typischen Beispiele, die man für die zweite Lautverschiebung nennt. Das andere, und das, darauf wird es mir zum Ende der Vorlesung ankommen, die stimmhaften Plosive, die Medienverschiebung, BDG nach PTK, ist eine sehr, sehr schöne kleine Ausnahme, denn die führt nur das Bayerische durch. Und oder im oberdeutschen Raum, insbesondere im Bayerischen. Und wird aber ab dem 11. Jahrhundert zurückgenommen. Ja, also lässt sich dann auch nicht mehr in schriftlichen Quellen nachweisen. Wo man das noch sehr schön nachvollziehen kann, ist das Muspeli, das entsteht in Regensburg. Also da können Sie das tatsächlich, da kann man das noch lesen. Das Besondere ist, Relikte davon finden Sie noch sehr, sehr viel später wieder. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Schreibung haben in einem Wort, das mit P anlautet, das Sie normalerweise stimmhaft realisieren würden, also mit B, dann könnte es sich durchaus um einen Text handeln, der eben aus dem Bayerischen kommt. Ja, also das heißt, das ist so ein ganz kleiner Hinweis. Okay. Sie lernen immer Konsonantismus, ne? Also zweite Lautverschiebung, feuerfrei. Und damit unterscheidet sich das Altniederdeutsche vom Althochdeutschen und damit sind Sie eigentlich in den meisten Fällen durch, denn typologisch haben Sie damit das Hochdeutsche und das Niederdeutsche schon getrennt. Das ist so das Erste, was in der Ausgangsfrage relevant wird. Aber es gibt auch Entwicklungen im Vokalismus und die sind nicht so ohne. Denn, um diese Folie mal zusammenzufassen, die Sie sich gerne noch im Detail anschauen können, die hochdeutschen Varietäten tendieren zu Diphthongen. Und die niederdeutschen Varietäten tendieren zu Monophthongen. Also, wenn man so will, werden aus den germanischen Langvokalen im Althochdeutschen nicht selten Diphthonge. Und aus den vorliegenden Diphthongen im Germanischen, die werden im Althochdeutschen gewandelt, aber es bleiben Diphthonge. Nur in ganz wenigen Fällen, sehen Sie da, gibt es sowas wie eine althochdeutsche Monophthongierung. Ja, also das heißt, das sind wirklich die Ausnahmen in dieser Lautentwicklung. Das Ganze sieht im Niederdeutschen ganz anders aus. Die machen einfach alle Diphthonge zu Langvokalen. Und wenn Sie sich jetzt mal in Ihrer Varietät, je nachdem, wo Sie herkommen, und wie gesagt, der niederdeutsche Raum beginnt nördlich von Fulda, der beginnt nicht irgendwie bei Hamburg, sondern in Fulda. Können Sie beobachten, wie zum Beispiel sich in den brandenburgischen Varietäten oder auch im Ostmitteldeutschen sehr viele Langvokale halten? Ja, die Beine. Also Plural für das Bein. Die eben mit dieser Entwicklung zusammenhängen. Und das ist ziemlich interessant, weil man so gut wie nie auf den Vokalismus achtet. Also das ist so eine Randbaustelle, die eigentlich niemand interessiert, weil wir mit der zweiten Lautverschiebung alles geklärt haben. Soll heißen, je mehr Diphthonge, umso südlicher. Je weiter Sie nach Norden gehen, umso weniger Diphthonge, umso mehr Langvokale. Das können Sie immer gegen das Englische noch mit daneben halten, ja, was Sie als Vergleichssprache haben, wenn Sie nicht Niederdeutsch sprechen. Also das können Sie mal vergleichen miteinander, werden Sie staunen, das passt so halbwegs. In dieser Zeit. Also um 800 sind wir gerade, entwickelt sich das. So, das Niederdeutsche hat aber noch ein paar mehr Merkmale, die sich von dem heutigen Hochdeutschen unterscheiden. Auch das ist morphosyntaktisch höchst relevant, denn es gibt zum Beispiel neben dem Fehlen der zweiten Lautverschiebung, das ist so etwas, was man immer mit anbringt, sowas wie einen verbalen Einheitsplural. Und während wir im Deutschen einen differenzierten Plural haben, Sie sehen schon, we, you, they, make, ja, versus wir machen, ihr macht, sie machen. Das heißt, das ist heute im Englischen auch noch beobachtbar. Dann gibt es einen Nasalschwund mit Ersatzdehnung als Tendenz. Das sehen Sie an dem schönen englischen Beispiel, us five other goose. Das heißt, da haben wir eine Ersatzdehnung, die da eine Rolle spielt. Unten das Altsächsische, Gös ist erschlossen. Den Zetazismus will ich Ihnen wenigstens als Begriff mal nennen. Das ist nicht so, dass Sie das brauchen, um zu überleben. Interessanter sind aber die Pronomina. Ja, also das heißt, wir haben im Niederdeutschen he als Personalpronomen für er. Also, und Sie können wirklich das Englische, das ist so 1:1, können Sie das nebeneinander halten. Damit teilen Sie mehr oder weniger viel gemeinsame sprachliche Merkmale. Und es gibt einen Einheitskasus. Und zwar fallen Akkusativ und Dativ zusammen. Mehr oder weniger hat das Niederdeutsche 3 Fälle, nicht 4. Das Englische vielleicht schon auch noch, aber da können Sie gar nichts mehr erkennen. Und Sie sehen tatsächlich die Langvokale, die sich durchsetzen in bestimmten lexikalischen Ausdrücken. Und dieser Akkudativ, also dieser Zusammenfall des dritten Falls, also dritten und vierten Falls, können Sie sich ja fragen, warum beschreiben wir dann für das Niederdeutsche 4 Fälle? Warum sagen wir nicht einfach, es sind 3? Wäre auch okay. Aber das wird so leicht defizitär behandelt. Ja, also das heißt, wegen dem Sprachbaum, Sie erinnern sich, mit dem voll ausgebauten Organismus, der jetzt so reduziert wird auf so ganz wenige Varianten. Das ist nicht gut. Wir brauchen das volle System, erst dann sind wir glücklich. Okay, und diese Ingveonismen kennzeichnen alle nordseegermanischen Sprachen. Das heißt, das Niederdeutsche, das Niederländische, das Friesische, das Englische. Und das ist so eine Gruppe von sprachlichen Merkmalen, die als Ingveonismen bezeichnet werden, auf der Basis der lateinischen Bezeichnung Ingveonen, Ingveonis von Tacitus. Ja, also wir haben Verschiebungen im Konsonantismus, im Vokalismus, und tatsächlich zeigen die niederdeutschen Quellen sehr viele fränkische Reflexe. Also das ist das, was ich angedeutet habe. Sie hängen also unmittelbar zusammen. Ja, also, und insgesamt sehen Sie, wie gering die Überlieferung des Altniederdeutschen ist. Also, wir haben 56 Kleintexte, das sind 56 Verse überliefert. Dann haben wir den Heliant mit 6000 Versen, die altsächsische Genesis mit 300 Versen und daneben haben wir noch 2 Heberegister. Das ist es, was wir aus altniederdeutscher Zeit an Schriftlichkeit haben. Das ist nichts. Ja. Großes Glück, dass man etwas gefunden hat. So, kommen wir zum Althochdeutschen zurück. Teile davon gelten auch für das Altniederdeutsche, freilich. Durch die Silbenabschwächung verschwinden alle wesentliche Flexionsmerkmale und Genusmarkierungen. Deswegen brauchen wir bestimmte Artikel, die sich in der Zeit entwickeln. Wenn wir nur Präsens und Präteritum haben in den Quellen, also in unserer Sprache, und das Lateinische unglaublich ausdifferenziert ist. Ja, also das heißt, wenn Sie bis in die, also die erste Person passiv Präsens, passiv Indikativ an der Flexionsform des Verbs erkennen und Sie im Deutschen darstellen mit Ihrem Präteritum und Präsens und das Ganze übersetzen müssen, brauchen Sie sehr schnell Ersatz. Und der beginnt sich in dieser Zeit zu entwickeln. Also das heißt, es entwickeln sich erste analytische Umschreibungen des Perfekts und vor allen Dingen des Plusquamperfekts und des Passivs. Das Futur wird mit Säulen gebildet und daneben sind haben, ägern und wässern die zentralen Verben, um die diese analytischen Konstruktionen gebaut werden. Das Ganze folgt einer klassischen Terminologie, also das heißt, ein Zustandspassiv, und ich gucke nochmal schnell, ob mein Ton noch da ist, ja. Also ein Zustandspassiv und ein Seinperfekt und eine Copula-Konstruktion. In der Schulgrammatik werden diese drei Konstruktionen schön sauber auseinandergehalten. Die Duden-Grammatik läuft langsam in die Richtung, dass sie die Nähe dieser drei Konstruktionen anerkennt. In der Forschung fällt auch der Begriff ab und zu mal Resultativkonstruktion. Und das hat damit zu tun, dass sie alle um diese Zeit entstehen und alle mit Sein. Ja, also das Zustandspassiv wird mit Sein gebildet, das Seinperfekt auch und die Copula-Konstruktion mit Sein sowieso. Aber erklären Sie mal den Unterschied zwischen das Fahrrad ist verrostet, der Kuchen ist gebacken und das Wetter ist schön. Probieren Sie es mal. Es sind drei unterschiedliche Konstruktionen und alle sind sich ziemlich ähnlich. Und es hat mit dieser Zeit hat seinen Ursprung in dieser Zeit, in dem man eben versucht, so analytische Formen um das Lateinische herumzubauen. Man könnte nicht nur sagen, das Altniederdeutsche hätte es ohne althochdeutsche Schriftlichkeit gegeben, sondern das ausgebaute analytische Temposystem hätte es ohne das Lateinische nicht gegeben, weil es das tatsächlich in der deutschen Volkssprache so in der Form nicht mehr gab. Also ziemlich abgefahren. Alle Probleme, die Sie heute in der Grammatik haben, fangen da an. Das kann man so sagen. Ja, also wir haben dann Futurperiphrasen, selbst Phänomen. Ja, also wir müssen irgendwie Futur bilden. Und weiter durch den Nebensilbenabbau wird weiterhin das Flexionsparadigma vereinfacht. Also das heißt, während wir zu faul sind, die Nebensilben voll auszusprechen, brauchen wir faktisch grammatisches Material, Wortmaterial, das uns die verloren gegangenen Funktionen zurückholt. Okay, daneben haben wir eine Menge Wortbildungen. Das ist üblich, vielleicht der germanische Suffix, den Sie in legendär verwenden, der Satz beginnt sich schon zu dieser Zeit durchzusetzen. Also das vielleicht als Hinweis, das ist ein lateinisches Lehnsuffix in althochdeutscher Zeit. Okay, wichtig weiterhin der I-Umlaut, da verschenke ich jetzt echt keine Zeit drauf. Also das Problem ist, es ist dasselbe wie in der Nebensilbenabschwächung. Sprecherinnen versuchen, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben, um ein Wort zu sprechen. Und ihre Zunge ist ein Muskel. Dafür müssen sie Energie aufwenden. Wenn nur die Anfangssilbe betont ist und alle anderen Silben nicht betont, geht ihre Zunge irgendwann in Mittellage. Dann sagen sie eben nicht mehr A oder U oder I, sondern E. Das ist das Allereinfachste, ökonomisch. Und Sie können das bei Adil zum Beispiel sehen, adlig wird zu edel, da haben sie eine Anpassung, damit sie möglichst schön glatt ohne Aufwand sprechen können. Das Ganze, dazu entscheiden sich Sprecherinnen natürlich nicht, sondern der I-Umlaut ist ein sogenannter kombinatorischer Umlaut, der sich aus dem I in der Folgesilbe ergibt. Sie können ja ein paar Mal für sich sprechen, Adil, 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 und Sie werden merken, wie Ihre Zunge arbeitet. Und dieses wird umgebaut, in dem Fall in der zweiten Laut, im Sekundärumlaut, wird verschoben nach E in der Anfangssilbe, in der Ausgangssilbe, wie bei Gast und Gesti. Ja, also Sie haben die alte Pluralbildung Gasti, und daraus wird sprachgeschichtlich Gäste. Ziemlich entspannt, ja. Der betrifft zunächst in althochdeutscher Zeit erstmal nur das A, ja, mit I und J in der Folgesilbe. Und sekundär werden auch andere Vokale erfasst, O und U zum Beispiel. Und es gibt noch eine Nachklapp der Vokale A, die eben in der ersten in der ersten Phase im Primärumlaut eben nicht umgelautet worden sind. Wenn also irgendjemand zu Ihnen kommt, zeigen Sie mir mal bitte einen Sekundärumlaut in einer Klausur oder einer Prüfung. Dann schauen Sie bitte auf U und U. Da liegen Sie immer richtig. Bei A nur so zu 50%. Ja, also weil das im primären und sekundären Phänomene sind, die umgelautet werden. Mit O und U immer sekundär und mit A, naja, müssen wir ein bisschen gucken. Aber kommen Sie nicht auf die Idee, O und U als Primärumlautung zu verkaufen, dann liegen Sie definitiv falsch. Ja, also A geht vor, die anderen ziehen nach. Und das ist ein Prozess, der sich vom Althochdeutschen über das Mittelhochdeutsche erstreckt, also sehr, sehr lang dauert. Okay. So sieht der Sprachraum im nach dem Ende dieser ersten Lautverschiebung aus, also der zweiten Lautverschiebung aus. Das ist die typische Dialekteinteilung, wie Sie sie kennen. Bisschen irreführend deshalb, weil natürlich die Ostgebiete nicht besiedelt sind. Das heißt, die Reichsgrenze in althochdeutscher Zeit folgt ungefähr der Elbe, der Harzlinie über die Mittelgebirge. Also das heißt, wir haben das Fränkische, das Sächsische, das Alemannische und das Bayerische. Das sind so die großen Dialektregionen, sehen Sie hier auch noch in dieser Zeit. Warum das jetzt schon mit eingezeichnet ist, ist relativ einfach. Die Ostbewegung geht nach Osten. Das heißt, und zwar die Menschen bewegen sich dorthin, wo sie gut andere Menschen verstehen können, wo klimatisch das auf sie zukommt, das sie erwarten können. Das heißt, die Franken gehen in das heutige Obersachsen und die Sachsen gehen in das heutige Mecklenburg und Brandenburg. Das werden Sie gleich noch sehen. Also das heißt, da haben wir Ausgleichsvarietäten, die streng genommen typologisch keine Dialekte sind. Ja, also das Ostmitteldeutsche ist streng genommen kein Dialekt, sondern eine Ausgleichsvarietät aus unterschiedlichen Dialekträumen und dem Slawischen. Zum Mittelhochdeutschen. Viel tut sich nicht, um das ehrlich zu sagen, sondern es gibt vor allen Dingen eine Domänenverlagerung, und zwar vom geistlichen Bereich auf den weltlichen. Schrift und Sprache haben einen ganz anderes Prestige und es wird vor allen Dingen eingesetzt von Menschen und sozialen Gruppen, die noch nicht so privilegiert sind. Warum? Weil sie damit erstens eine monastische Kultur anschließen, zweitens, die meisten Texte, die sie bearbeiten im Mittelhochdeutschen, kommen aus der Romania, das heißt, es gibt dann Kulturtransfer. Und Sie können natürlich ausstellen, dass Sie eine besondere Kulturtechnik über eine besondere Kulturtechnik verfügen, über die andere nicht verfügen und sich dadurch Sozialprestige anhäufen. Der klassische Gegenstand des, wenn Sie sich mit dem Mittelhochdeutschen beschäftigen, ist die sogenannte höfische Dichtersprache. Um 1200. Hier im Bild aus dem Codex Manesse der Heidelberger Liederhandschrift, die viel, viel später entstanden ist, nämlich zwischen 1300 und 1400 in Zürich, weil eine bürgerliche Familie ein bisschen zu viel Geld hatte, ist Neidhardt von Reuenthal abgebildet. Und zwar, also wie gesagt, im Codex Palatinus Germanicus 848, 273 recto, in der sogenannten großen Heidelberger Liederhandschrift, ein Sänger des Spätmittelalters. Warum zeige ich Ihnen die? Hat seinen Grund. Aber für Sie ist es viel interessanter, weil das ist, seine Lieder sind mit Neumen überliefert. Das heißt, nicht nur in Textform, sondern auch mit Tonhöhenverläufen. Und so kann man zumindest ansatzweise seine Musik erschließen oder erschließen, wie es geklungen haben könnte. Ja, also das ist das Besondere an Neidhardt. Okay, wenn wir über das Mittelhochdeutsche sprechen, dann ist es schon so, dass wir so etwas wie, oder die höfische Dichtersprache, dann ist es nicht so, dass wir sagen können, die Sprache des Mittelalters, sondern es gibt vielleicht so etwas wie eine Varietät, ein Funktionlekt, mit dem man, wo man das Mittelhochdeutsche erkennt, ja, als Mittel, als dadurch zeichnet sich eine Gruppe aus, die das Ganze als Mittel der literarischen Kommunikation einsetzt. Und diese Gruppe ist sehr heterogen. Also wir haben erstmal grundsätzlich unterschiedliche Texte, die da eine Rolle spielen. Also Helden eben wie das Nibelungenlied und die Klacke, die tatsächlich zusammen überliefert werden. Oder die Kutrun. Artus Epik aus der Romania. Also den Erik hatte ich Ihnen schon gezeigt. Den Iwein und den Parsival. Höfische Romane wie den Tristan und Isolde von Gottfried. Und Sie sehen, dass wir, und den Minnesang als eine sehr, sehr große Gattung. Und Sie sehen schon, dass das, dass die Autorinnen und Autoren, denen diese Texte zugewiesen werden, sozial aus einer sehr heterogenen Gruppe kommen. Also wir haben Bürgerliche dabei, also in den neu aufstrebenden Städten, die im Hochmittelalter wirklich zur Blüte kommen und zu den Zentren von Handel und Wirtschaft werden. Daneben haben wir Ministeriale. Weiß jemand, was das ist? Ein Ministerialer? Ja? Also ich werde es mal darauf hindeuten. Das ist nämlich die Gruppe, die sozial aufsteigt. Ja, an den alten Lebensbeziehungen vorbei. Dann haben wir fahrende Sänger, sowas wie Walter, und auch Hochadlige. Also Heinrich den VI. Zum Beispiel. Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Ministeriale, was hat es damit auf sich? Sie sehen hier Kaiser Friedrich den I. Barbarossa 1152 bis 1190 in der Darstellung des Mainzer Hoffests von 1184 mit seinen beiden Söhnen. Schwertleide von Heinrich und Friedrich. Es gilt als das Paradebeispiel für ein hochmittelalterliches Fest, das Mainzer Hoffest von 1184. In der Nachfolge Kaiser Friedrich II., Stupor Mundi, das Erstaunen der Welt, der Zeit seines Lebens den Ausgleich gesucht hat mit dem Islam. Friedrich II. Hat ein Falkenbuch geschrieben, also ein Buch, dass man, wie man einen Falken zieht. Und der Falke ist ein Herrschaftszeichen muslimischer Herrscher. Also man adaptiert faktisch die Falkenjagd als royales, ja, und herrschaftliches Prinzip aus dem östlichen Raum. Der Kulturkontakt in Jerusalem, darauf kann ich überhaupt nicht eingehen, also das heißt die ganze Frage der Kreuzzüge und so weiter und so fort. Friedrich ist vielleicht der Einzige, der in der Lage gewesen wäre, wenn er nicht so zeitig gestorben wäre, diesen Kulturausgleich voranzutreiben. Das war in seinem größten Interesse. Übrigens hat er sich sehr selten nördlich der Alpen aufgehalten, sondern eher so auf Sizilien. Aus Gründen. Möglicherweise, weil das Wetter besser war oder auch die Kultur eine andere. Aber jedenfalls ein sehr global, mit einem sehr globalen Anspruch. Und ja, tatsächlich schade, dass er so zeitig gestorben ist. Worum es aber geht, ist, dass mit diesem Herrscherhaus eine neue Form der Herrschaftsausübung Einzug hält, nämlich der Versuch, dem Königtum und dem Kaisertum mehr Macht, eine breitere Machtbasis zu verschaffen. Und das versucht man mit dem sogenannten, also zum Beispiel Barbarossa, mit dem sogenannten Egerland und Pleißenland. Das Königtum hat kein festes Herrschaftsterritorium, sondern die Könige in dieser Zeit bringen ihr eigenes Herrschaftsterritorium mit und der Rest sitzt in der Hand oder liegt in der Hand von Herzögen. Das heißt, die Machtbasis des Königs ist sehr, sehr klein. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man die vergrößern kann. Man geht dahin, wo vorher noch nie jemand gewesen ist. In dem Fall in den Raum jenseits des Harzes und des Erzgebirges nach Ostsachsen, in die Mark Meißen. In diesen, und das Ganze vollzieht sich im Böhmischen, im Egerland und im Pleißenland. Altenburg ist zu dieser Zeit die heimliche Reichshauptstadt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Altenburg kennt, also vielleicht so von Skatkarten oder sowas. Ja. Altenburg ist Reichsstadt zu dieser Zeit, hat eine eigene Münze und Blutgerichtsbarkeit. Ja, und ist also die heimliche, möglicherweise neue Hauptstadt in diesen staufischen Pläne. Nur sterben die alle viel zu früh, sodass das aus diesem Plan nichts wird. Aber was machen sie? Sie sind in einer Waldregion und sie vergeben Land an sogenannte Amtsmänner, Ministeriale aus dem niederen Adel mit der Option, diesen Raum militärisch zu unterwerfen. Und genau das passiert. Und das ist diese aufstrebende Klasse, zu der unter anderem auch hat man von Aue gehört, die sich zum Beispiel durch literarische Entwürfe Sozialprestige verschaffen. Ja, also so, da rührt der Zusammenhang her. Okay. Und da haben wir sie, die sogenannte Ostsiedlung. Also Sie sehen das Altsiedelgebiet rot eingefärbt. Daneben haben wir die Besiedlungsstrukturen dann bis zur Elbe mit den zwei alten sächsischen Gründungen. Also sächsische Gründungen, heutiges Niedersachsen, ja, also den sächsischen Gründungen Magdeburg und Meißen, also den beiden Marken. Und danach, bis man über die Elbe kommt, das dauert sehr, sehr lang. Sie sehen aber, dass dieser Raum tatsächlich nach und nach besiedelt wird und das Verhältnis zu den in dem Bereich ansässigen Slawen dürfte nicht immer friedlich gewesen sein. Ja, also es ist eine Expansion oder Kolonisation. Das sind die alternativen Begriffe dafür. Aber es kommt auf jeden Fall auch zu einer sprachlichen Vermischung. Wenn Sie durch Radebeul-Tschitschewich fahren, merken Sie, dass das irgendwie eine Ortsbezeichnung ist, die man möglich im Rheinland nicht so häufig findet. Und auch die, es gibt andere Relikte, aber die Namen deuten vor allen Dingen darauf hin, dass wir eine Mischbevölkerung haben zwischen Deutschen, deutschsprachigen und slawischsprachiger Bevölkerung, und die man auch als die Wenden bezeichnet. Ja, wenn Sie Richtung Nossen fahren, fahren Sie durch ein sehr schönes kleines Dorf, das ist Wendisch-Bora. Es gibt Deutsch-Bora und Wendisch-Bora, und da sieht man, wie diese Unterschiede sich dann natürlich auch in der Siedlungsstruktur noch widerspiegeln und in der Namensgebung für diese Siedlungen. Davon profitiert im Wesentlichen Barbarossa, der sich diese Struktur zunutze macht, indem er eben dort in dieses Land ohne Herrschaft Ministeriale setzt. Wie gesagt, aber die Anfänge schon in sächsischer Zeit. Die Menschen, die nach Osten ziehen, das hatte ich gerade gesagt, folgen meistens so Siedlungsbahnen, die weder nach Norden noch nach Süden abweichen. Das heißt, im heutigen Sachsen kommen vor allen Dingen Franken an. Was Sie an so Ortsbezeichnungen wie Frankenhausen, Frankenberg und so weiter noch ziemlich gut ablesen können. Es kommt zu einer sprachlichen Vermischung aller dieser Menschen, die kommen, plus derer, die schon da sind. Und es entsteht eine Ausgleichsvarietät aus den verschiedenen Dialekten, die eine große kommunikative Reichweite hat, weil sie sowohl nach Süden als auch nach Norden sofort anschlussfähig ist. Und aus dieser Ausgleichsvarietät im Ostmitteldeutschen lässt sich erklären, warum das frühe Neuhochdeutsche und vor allen Dingen auch die lutherische Übersetzung so erfolgreich gewesen ist. Ja, also die später kommt, aber eben aus diesem Raum. Okay, vielleicht nochmal, weil ich das am Anfang gesagt habe, was ist denn das normalisierte Mittelhochdeutsch? Ja, also dass Sie normalerweise das lesen. Also bei dem Erik habe ich es Ihnen gezeigt. Ich würde Sie nochmal hier an einem Minnesang-Beispiel zeigen, und zwar von Otto von Bodenlauben. Sehr schönes Tagelied. Ist mit Heinrich dem VI., den Sie auf der anderen Darstellung sehen, ist es nach Italien gezogen, um tatsächlich ins Heilige Land, in den Kreuzzug zu gehen. Heinrich stirbt aber in Italien. Ja, okay. Das ist das Lied Singet Vogel Singet Miner Frauen, ja, also ebenfalls im Codex Palatinus Germanicus 848. Sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Lied, und ich habe Ihnen hier mal die erste Strophe rausgezogen. Ich weiß nicht, ob Sie die Handschrift lesen können, aber natürlich haben Sie keine Längenzeichen, Sie haben keine Kürzungszeichen, Sie haben keine Interpunktion. Und die Schreibung weist grundsätzlich von dem ab, was Sie in dem normalisierten Text lesen. Das normalisierte Mittelhochdeutsch von Benecke und Lachmann ist also eine Rekonstruktion dessen, was man in den Quellen finden kann, so wie man das Ganze tatsächlich in den Handschriften so nie finden würde. Das ist insofern besonders, weil es immer mal unterschiedliche Editionspraxen gibt, die sagen, wir müssen ziemlich nah an der Handschrift bleiben oder wir müssen zumindest die Varianten ausweisen. Und dieses normalisierte Mittelhochdeutsch ist das, was Sie in den Einführungskursen präsentiert bekommen. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass man tatsächlich auch die Varianz nicht zeigt, weil so der Eindruck entsteht, es handelt sich also hier um die Form, die auf uns gekommen ist. Also wird sehr, sehr selten nur thematisiert. Und man müsste es eigentlich permanent reproduzieren, dieses Problem, mal ganz unabhängig davon, dass die Handschrift im 14. Jahrhundert entstanden ist. Ja, also das kommt noch so ein bisschen dazu. Also das heißt, das ist so eine tatsächlich und längst weit nach dem Tod von Otto von Bodenlau. Okay, also diese Transformationsprozesse gehören eben zu der Kulturgeschichte des Mittelhochdeutschen hinzu. Ja, das ist wichtig, dass man das immer mit bedenkt. Okay. Das, was für das Mittelhochdeutsche relevant ist, ist, dass wir aus dem geistlichen Bereich, ja, aus dem kirchlich-geistlichen Bereich mit Predigten, Evangelien, Übersetzungen und so weiter und so fort, in den weltlichen Bereich gehen. Das heißt, Sie sehen hier eine Zeitschiene abgelegt, ebenfalls wiederum aus Walter Koenigs DDV-Atlas. Also kaufen Sie sich den, weil man daran diese Veränderung super nachvollziehen kann. Ja, also man kann hier sehr, sehr gut nachvollziehen, da ist das, was ich Ihnen gesagt habe, wir gehen vom Geistliche ins Weltliche, aus dem der monastischen Schreibkultur in den weltlichen Bereich und damit verschiebt sich auch der Schreibraum vom Alemannisch-Bayerischen in den mitteldeutschen Raum. Also das heißt, die Schreibzentren in mittelhochdeutscher Zeit liegen in Ostmitteldeutschland und im Alemannisch-Bayerischen Raum bleibt es erhalten. Das heißt, wir haben auch so eine Ausweitung der abgebildeten Varietäten in der Schrift. In unseren Darstellungen wird das Mittelhochdeutsche besonders behandelt, weil es eben entsprechende Textentwürfe gibt. Wenn Sie sich die sprachlichen Entwicklungen anschauen, ist es relativ ernüchternd. Also passiert nicht allzu viel. Es ist so, dass mehr oder weniger die Tendenzen, die sich im Althochdeutschen schon zeigen, im Mittelhochdeutschen einfach weiterlaufen. Und dass die starken Verben abnehmen, die Zunahme der schwachen Verben, womit könnte das wohl zu tun haben, wenn Sie ein neues Verb bilden und tatsächlich keine festen Flexionsformen haben, nehmen Sie die Sie etabliert, nämlich mit Dentalsuffix. Bilden Sie das Präteritum, das sind die schwachen Verben. Es gibt Ablautreihen, gut, die gibt es im Neuhochdeutschen auch, heute sehr viel mehr als in mittelhochdeutscher Zeit. Und wie Sie gerade eben gehört haben, ist die Ablautbildung für alle indoeuropäischen Sprachen relevant. Ich weiß nicht, also ich zeige Ihnen nur die Beispiele aus dem Mittelhochdeutschen, ne? Also die halt typischerweise in Einführungsliteratur verwendet werden. Also Ablaut gibt es auch im Althochdeutschen und gibt es auch im Neuhochdeutschen. Keine Ahnung, warum man für das Mittelhochdeutsche einen besonderen Augenmerk auf die Ablautreihen legt. Dass es periphrastische Verbalformen gibt, habe ich Ihnen auch schon geschildert, gibt es ebenfalls im Althochdeutschen, hat ganz, ganz einfache Gründe, warum es die gibt. Auch die werden im Mittelhochdeutschen weiter ausgebaut. Dann gibt es ein Phänomen, das ist das, was ich neben der doppelten Verneinung, aber dazu sage ich gleich noch was, für das Mittelhochdeutsche als besonders ausstellen würde, das sind die sogenannten, die Etablierung von Modalverben aus Präteritur Präsens hin. Das heißt, die Modalverben werden hier immer wichtiger, also können, mögen, müssen, dürfen, tuchen. Wenn Sie das nicht mehr kennen, das gibt es nicht mehr. Tuchen stand für sich erkühnen, wagen. Ja. Und tatsächlich, das ist so der Bereich, wo ich sagen würde, da tut sich im Mittelhochdeutschen sehr, sehr viel. Beim Substantiv werden die Flexionsklassen reduziert. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Naja, passiert halt Nebensilbenabschwächung. Surprise, surprise. Haben wir im Althochdeutschen, geht im Mittelhochdeutschen weiter, im Frühneuhochdeutschen auch. Es entwickelt sich eine starke und schwache Adjektivdeklination. Das ist auch wieder so ein Punkt, den man herausstellen könnte. Und es gibt die adjektivische Adverbienbildungen im Mittelhochdeutschen, die durch ein angehängtes E markiert sind. Auch keine Besonderheit, im Althochdeutschen werden die auf O gebildet, also Nebensilbenabschwächung, aber die haben sie noch heute. Sowas wie in, die sind dicke miteinander. Also, oder, das ist aber lange her. Also das ist ein sehr schönes Element, das Sie im gegenwärtigen Sprachgebrauch genau immer noch so sehen. Ja, also das heißt, das ist, und das finde ich immer schön, wenn man so eine Relikte hat, die sich dann so durchhalten. Ja, also das heißt, in lange, oder das ist da drinne, haben Sie in den Mundarten, drinne, dranne und so weiter und so fort, haben Sie dieses Bildungsmittel immer noch. Das heißt, das sind so Relikte, auf die man wirklich hinweisen kann. So, daneben in der Syntax Vielleicht das Wichtigste, dass sich die Verb-Zweitstellung im Hauptsatz durchsetzt. Also das ist tatsächlich das syntaktische Phänomen, das eine besondere Rolle spielt. Beim Rest geht es drunter und drüber. Ist vollkommen egal. Nebensatz, wo da das Verb steht, ist egal. Auch die Frage, wie der Satzrahmen realisiert wird, mal verkürzt, mal vollständig, der entwickelt sich erst im frühen Hochdeutschen. Also wenn man vielleicht so zwei Elemente oder drei Elemente aus dem Gesagten rausgreifen wollen würde, würde ich folgende Dinge, wenn Sie Mittelhochdeutsch sagen, was ist wirklich besonders? Präterito Präsentia, ja, das ist wichtig. Starke und schwache Adjektivdeklination und Stellung des finiten Verbs im Hauptsatz. Ne? Und dann kann man sagen, okay, das ist es. Herzlichen Glückwunsch. Und daneben haben wir tatsächlich das Problem der mehrfachen Verneinung. Das ist ein elendiges Kreuz. Warum haben wir das im Mittelhochdeutschen? Weil es in allen deutschen Varietäten keine Verneinung gibt, die logisch wäre. Also das, was Sie standardmäßig heute lernen, ist, dass die doppelte Verneinung, mir fällt gerade gar kein Beispiel ein. Das Essen ist nicht ungenießbar. Ja, also müssen Sie jetzt überlegen im Deutschen, halt Moment, dann kann ich es jetzt doch essen. Und wenn Sie drei Verneinungspartikel haben, dann müssen Sie es nochmal drehen. Und das ist eine Besonderheit, die mutmaßlich auf eine grammatikografische Diskussion im 17., 18. Jahrhundert zurückgeht. Und in der Standardsprache gilt, ja, als Regel. Es wird aber von niemandem benutzt. Wissen Sie warum? Weil es niemand versteht. Also es ist sehr missverständlich, ja, einfach, weil man erstmal so durchzählen muss, wie viele Verneinungspartikel waren jetzt eigentlich in dem Satz. In allen anderen europäischen Sprachen, inklusive allen deutschen Varietäten, ist die mehrfache Verneinung eine Verstärkung. Gibt Ausnahmen noch im Englischen, ja, also im Englischen, die haben auch so eine Tendenz, ne, zu sagen, ach, wir können es auch logisch die Verneinung machen. Und es ist keine Besonderheit des Mittelhochdeutschen, sondern das ist in allen Varietäten so. Aber für das Mittelhochdeutsche müssen Sie es spezifisch lernen, weil es von Ihrer Standardsprache so stark abweicht. Okay. Wissen Sie, wem Sie das zu verdanken haben, höchstwahrscheinlich? Gottsched. Also falls Sie irgendwann mal eine Deutschprüfung machen und da taucht so Gottsched auf oder Adelung hängt als großes Porträt in der Sächsischen Landesbibliothek im Treppenaufgang zur Bib-Lounge. Er ist nämlich Bibliothekar gewesen der Königlich-Sächsischen Bibliothek. Den haben Sie es zu verdanken. Okay, also es ist keine Besonderheit des Mittelhochdeutschen, da sehen Sie es nur, ja, in den Texten. Okay. Was Sie in den Texten nicht sehen, ich zeige es Ihnen hier. Sie lernen für das Mittelhochdeutsche, wenn Sie sich damit beschäftigen, Achtung, dass es die neuhochdeutsche Diphthongierung nicht durchgeführt hat. Das ist so, als ob Sie an dem alten niederdeutschen Text zeigen würden, dass es die zweite Lautverschiebung nicht durchgeführt hat. Das heißt, Sie brauchen da eine Folie und diese Folie, die Sie dafür brauchen, ist das Frühneuhochdeutsche. Denn die Diphthongierung fand im Frühneuhochdeutschen statt. Deswegen sehen Sie die im Mittelhochdeutschen nicht. Aber Sie lernen es als Merkmal des Mittelhochdeutschen, weil es nicht viel mehr hat. Außer ne, starke, schwache Adjektive, Präterito Präsentien und die Zweitstellung im Hauptsatz, Verb-Zweitstellung im Hauptsatz. Alles andere, was relevant an Verschiebungen ist, kommt danach. Satzklammer, Satzrahmen, Festlegung des Finitums im Nebensatz auf die Letztstelle, alles erst im Frühhochdeutschen, nicht im Mittelhochdeutschen. Interessant ist diese Grafik deshalb, weil man Ewigkeiten versucht hat zu erklären, wie ist es denn möglich, ja, dass die Diphthongierung, ja, in Ostsachsen, sehen Sie hier, im 14. Jahrhundert schon stattgefunden hat und ein bisschen weiter nördlich erst im 15. Jahrhundert. Das geht ja gar nicht. Und man hatte so diesen irrigen Glauben, dass man ganz gern das Staatsterritorium der heutigen Tschechischen Republik, muss man so ein bisschen ausblenden, das ist ja tschechisch, das ist ja nicht deutsch. komplett irre. Ja, also das ist ein zusammenhängender Kulturraum. Das, was wir heute in Sachsen haben, in Teilen Ostbayerns, Böhmens, ja, bis hin nach Österreich. Die Leute essen dieselben Sachen, sie trinken dieselben Sachen und es gibt nur kleine Bezeichnungen und Unterschiede. Es ist ein zusammenhängender Kulturraum. Deswegen ist die Karte so ein bisschen albern, weil man sich so erklärt, wie die Diphthongierung gelaufen sein könnte. Ja, so macht so einen Sprung von einer deutschsprachigen Varietät zur nächsten. Naja, bisschen hilflos. Also das Ganze hängt zusammen, auch über Prag. Ja. Okay, neuhochdeutsche Diphthongierung und die neuhochdeutsche Monophthongierung ist tatsächlich sehr, sehr selten. Und vor allen Dingen hier im ostmitteldeutschen Raum so gut wie überhaupt nicht. Also da finden Sie das Phänomen nicht. Die Monophthongierung wird im Ostmitteldeutschen, teils im rein Ostfränkischen, jedoch nur vereinzelt im Oberdeutschen durchgeführt. Ist viel, viel seltener. Im Oberdeutschen so gut wie überhaupt nicht. Erinnern Sie sich ganz kurz nochmal an, je weiter südlich, desto stärker Diphthong. Und je weiter nördlich, desto stärker Monophthong. Das heißt, dass die Monophthongierung ausgerechnet im Fränkischen und im Ostmitteldeutschen stattfindet, ist überhaupt nicht verwunderlich, sondern lässt sich sprachhistorisch schon dadurch begründen, dass die niederdeutschen Sprachregionen sowieso die Tendenz zum Monophthong haben. Also auch nichts besonders Verwunderliches. Ja? Also das heißt, das ist ein ganz normaler Gang. Und daneben sehen Sie weitere Phänomene, Vokalismus, Nebensilbenabschwächung. Surprise, hatten wir auch schon eine ganze Weile. Lernen Sie auch als Merkmal des Mittelhochdeutschen. So sieht das Ganze danach aus. Also Sie sehen, großartige Unterschiede gibt es nicht. Es gibt das Ostniederdeutsche und das Ostmitteldeutsche. Das Ostmitteldeutsche würde uns aber interessieren, weil alle diese besonderen Entwicklungen im Vokalismus und im Konsonantismus und in der Ausgleich im Osten dazu führen werden, dass diese Varietät im Frühhochdeutschen eine besondere Rolle einnimmt. Also das heißt, da haben wir nochmal eine weitere Verschiebung. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Mit einem Schnelldurchlauf Althochdeutsch, Altniederdeutsch, Mittelhochdeutsch. Ich würde Ihnen ganz gerne zum Abschluss ein Lied zeigen. Und zwar ein Lied, das im Spiel Pentiment eine große Rolle gespielt hat, allerdings von einem englischen Entwickler kommt. Und ich spiele Ihnen das Lied ein und danach erzähle ich Ihnen mit ausgeschaltetem Mikrofon ein bisschen was über die Geschichte, weil die würde ich mir sehr gern für die nächste Vorlesung Sprache und Spiel aufheben. Das spreche ich nicht auf Band ein. Aber jetzt muss ich das Ganze erstmal ganz kurz vorbereiten und hoffe, dass das alles gut funktioniert, wenn ich jetzt auf den Browser umstelle. Ja. Schau nochmal schnell. So, es ist nämlich wichtig, dass Sie es mitlesen. Und ich mache mal das Mikrofon ein bisschen runter. Für alle die jetzt im Stream dabei sind, hören Sie es gern an. Ich mache den Stream danach aus. Es passiert danach nichts mehr. Schönes Wochenende, schöne Zeit. Auf bald. Ciao. So, aber jetzt das Lied. Mm-hmm.